Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe gibt es die News zur NHL aus der letzten Woche. Viele von euch haben sich ja gewünscht, dass ich so eine etwas kompaktere Sendung habe mit einem Überblick über das, was in der Liga ja in den letzten sieben bis zehn Tagen passiert ist. Unter anderem Mario aus Wien hat mir auch geschrieben, er hätte gerne da eine Folge, wobei er geschrieben hat, er hätte gerne eine kompakte Folge mit News, Spielen, die man in der Woche schauen soll, Tops und Flops der letzten Woche, Trades und Verletzungen. Tja, das wäre natürlich schön, wenn ich das hinbekommen würde, wobei ich dann sagen muss, kompakt die ganzen Themen. Ich versuche mich heute aber mal an dieser Folge und versuche das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen. Allerdings muss ich auch sagen, es hängt natürlich auch davon ab, was in der Woche passiert ist. Wenn dann da 5 Trades sind, wenn dann da 7 Verletzungen sind, wird es schwer, das Ganze kompakt in eine Folge reinzuhauen. Aber wir schauen mal, wie mir das heute gelingt. Bevor wir aber damit loslegen, gibt es ein richtig fettes Dankeschön. In dem Fall dann an Roland. Der hat nämlich bei Steady sein Abo auf die nächsthöhere Ebene gehoben. Ich habe ja vor ein paar Wochen auch auf Bitten von euch da ein paar weitere Stufen eingeführt. Und Roland hat jetzt da seine Stufe ein bisschen hochgesetzt. Vielen, vielen Dank da für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank an alle, die da unterstützen. Wenn ihr auch, keine Ahnung, zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk oder so das Ganze machen wollt und mich da unterstützen wollt im Podcast, das könnt ihr machen. Link in den Shownotes. Es gibt auch noch die Möglichkeit, über PayPal etwas einzuzahlen in den Topf für den Podcast. Also da sehr, sehr gerne und vielen Dank an alle von euch, auch an die, die den Podcast teilen, auch an die, die das Ganze weitersagen. Eben Mario erwähnt aus Wien. Ich freue mich sehr, sehr, dass ich mittlerweile anscheinend auch in Österreich, in der Schweiz viele Hörer habe, auch da sehr gerne auch mal Feedback. Also ja, Mario schreibt jetzt erst aus Wien, auch bei euch anderen. Ihr könnt gerne mal schreiben, wenn ihr wollt, wo ihr her seid. Auch das ist natürlich sehr, sehr interessant. Auch da vielleicht dann auch natürlich die Meinung, ne? Interessieren euch da dann Stories oder vielleicht Blicke dann auch auf die Teams mit den österreichischen Spielern, mit den Schweizer Spielern, was ich ja sowieso oft im Blick habe, auch etwas mehr. Auch da sehr, sehr gerne, wenn ihr da Feedback habt. Auch da die Informationen unten in den Shownotes habe ich auch ansonsten ja immer erzählt, deswegen spare ich mir das jetzt hier. Ja, also wir steigen ein in die NHL News der Woche und wir beginnen da nochmal mit ein paar Stars aus den letzten Wochen. Da werde ich jetzt nicht auf jeden einzelnen eingehen, werde einfach mal ein paar nennen, die für gute Performances in den letzten Wochen ausgezeichnet wurden. Da waren unter anderem dabei die Namen Nechas, Rantanen und Hellebuck, die waren 3 Stars of November, nämlich des gesamten Monats November. Und wenn man da einfach mal reinschaut, was die so geleistet haben, Connor Hellebuck, ganz klar natürlich mit den Winnipeg Jets, der hatte einen Monat von 8 Siegen, 2 Niederlagen, 2,1 der Gegentorschnitt, 93% Fangquote, war der dritte Star im November. Die Jets zum Ende hin dann auch jetzt im Dezember nicht mehr ganz so gut, aber der November war überragend. Mikko Rantanen, der hatte die meisten Tore mit in der Liga, 11 an der Zahl, 8 Vorlagen, 19 Punkte noch für eine weiterhin sehr durchwachsene Saison der Colorado Avalanche, aber er war in den 14 Spielen im November sehr, sehr gut, deswegen da der zweite Star und der erste, den habe ich des Öfteren auch schon erwähnt, Martin Nechas, 7 Tore, 15 Vorlagen, 22 Punkte in 15 Spielen, die Hurricanes auch sehr gut unterwegs, 33 Punkte geholt im November, also da entsprechend Martin Nechas, der First Star im November. Und bei den Rookies, da ist Macklin Celebrini derjenige gewesen, der dort dann die Auszeichnung bekommen hat als Rookie of the Month. 7 Tore, 12 Punkte in 14 Spielen, macht auch im Dezember, finde ich, so weiter. Also sehr, sehr guter Monat auch für ihn, aber auch ein paar andere richtig gute Rookies mit dabei. Dustin Wolf, die Calgary Flames, positive Überraschung. Matvei Mitschkov, auch jetzt im Dezember vor kurzem, jemand hat es getwittert. Einmal ist er in dem einen Spiel ist er rausgeflogen, quasi aus dem Spiel dann. Und beim Rausgehen hat er dann noch ein Autogramm gegeben. Und in einem anderen Spiel hat er den Michigan versucht. Und man muss sich ja vor Augen führen, sein Coach ist weiterhin John Tortorella. Also wer die Chuzpe hat, das zu machen, während John Tortorella derjenige ist, der dahinter hinter der Bande ist, also Hut ab. Mitch Groff ist einer, der hat ein Ego, das ist eine Persönlichkeit und der wird uns, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht nur den Flyers-Fans, sondern insgesamt Eishockey-Fans, NHL-Fans viel, viel Freude machen. Also da sehr, sehr gut. Ansonsten sei noch erwähnt Will Smith, auch Mannschaftskollege von Macklin Celebrini, auch einen tollen November gehabt und sicherlich noch der eine oder andere Rookie mehr, aber Macklin Celebrini sehr, sehr gut und wenn ich da so ein bisschen die Parallele ziehen darf, im Moment vielleicht fast besser unterwegs als Connor Bedard. Also das hat ja dann auch dazu geführt, dass die Chicago Blackhawks da den Trainer gewechselt haben. Ja, damit also das erstmal zu den Stars des Monats November. Dann war in der letzten Woche Board of Governors. Das ist die Versammlung, das Treffen der NHL-Besitzer. Das findet in oder fand jetzt in Florida statt. Ich glaube, es findet meistens in Florida statt, weil man natürlich dann erstmal schönes Wetter hat. Man kann ein bisschen Golf spielen. Alles, was eben sehr erfolgreiche Geschäftsleute auch sehr, sehr gerne machen. Und beim Board of Governors gab es so, im Gusto der letzten Tage gab es Soft News. Also es gab jetzt nicht direkt konkret etwas zu verkünden, aber Themen, die ich euch einfach mal nennen will, die im Moment auch verhandelt werden, über die die NHL diskutiert, auch mit der Spielergewerkschaft. Natürlich zum einen das Collective Bargaining Agreement, also der Tarifvertrag zwischen der Liga und den Spielern. Der läuft nicht diesen Sommer aus, sondern nächsten Sommer. Und natürlich hat die NHL da sehr, sehr viel Interesse dran, das Thema möglichst frühzeitig und möglichst geräuschlos zu klären. Da hat Gary Bettman nichts Konkretes gesagt, aber es finden Gespräche statt zwischen der Spielergewerkschaft und der NHL. Und so durch die Blume ließ Gary Bettman mal durchhören, dass er damit rechnet oder hofft, dass zum Beginn des Stanley Cup Finals, vor Spiel 1 des Stanley Cup Finals, also irgendwann im Juni, dort dann vielleicht sogar schon der neue Tarifvertrag präsentiert werden kann. Das wäre meiner Meinung nach sensationell, wenn man sich die Historie der NHL anschaut. Also nicht, dass ich jetzt irgendein Thema sehe im Moment, was ein Showstopper ist, aber einfach die Tatsache, dass wir frühzeitig einen neuen Tarifvertrag haben könnten, wäre sehr, sehr gut für die Liga, auch im Moment mit dem Business, was jetzt sehr, sehr gut sich entwickelt hat, auch in den letzten Jahren in der NHL. Also das wäre richtig toll, wenn da eben dann entsprechend der neue Tarifvertrag auch da wäre. Dann das Thema Business. Der Salary Cap wird steigen. 92,5 Millionen war im Prinzip so erstmal die Zielmarke. Es scheint aber so zu sein, dass man für die nächsten Jahre wesentlich mehr an Entwicklungen prognostiziert und dass die Liga zusammen mit der Spielergewerkschaft darüber diskutiert, den Salary Cap nicht auf 92,5, sondern drüber und zwar deutlich drüber anzuheben. Also irgendwas vielleicht im Bereich zwischen 95 bis 98 Millionen Dollar, was natürlich für Teams sehr interessant sein könnte, die Free Agents haben im Sommer, die vielleicht den einen oder anderen Spieler sonst abgeben müssten. Wenn der Salary Cap steigt, dann wäre das da sehr, sehr gut. Ein weiteres Thema, was zumindest am Rande erwähnt wurde, ist das Thema Salary Cap in den Playoffs. Ihr wisst, höchstwahrscheinlich, dass in den NHL Playoffs kein Salary Cap besteht. Das ist ja das Thema, was auch immer dann wieder mit den Long-Term Injury Spielern kommt. Also einmal ganz kurz zusammengefasst für die, die jetzt nicht sich so im Detail auskennen mit den NHL Regularien. Während der Saison gibt es einen Salary Cap. Da müssen die Teams eben entsprechend unter diesem Salary Cap liegen. Man kann aber Spieler, die dauerhaft verletzt sind, die Grenze sind, glaube ich, 10 Spiele und, weiß ich gar nicht mehr, 24 Tage, so in der Art war es, glaube ich, die kann man auf Long-Term Injury Reserve setzen. Das heißt, die sind dann auch für diese Anzahl von Spielen raus, beziehungsweise für den Zeitraum raus. Und dann kann man das zum Beispiel so machen, wie das einige Teams schon mal gemacht haben in der jüngeren Vergangenheit, dass eben ein Spieler verletzt ist, ist dann verletzt während der regulären Saison und zu den Playoffs ist er wieder gesund und zu den Playoffs ist das auch egal, denn dann kann ich über in diesem Jahr 88 Millionen an Gehalt bezahlen meinen Spielern, die dann auf dem Eis stehen. Das interessiert nicht. Da gibt es Gedankenspiele darüber, wie man das Ganze abbilden könnte. Allerdings ist es da so, dass die NHL da auch gesagt hat, wir brauchen schon ein eindeutiges Votum von den Besitzern, dass sie eben dort Änderungen haben wollen. Also nicht sowas wie 3 bis 6 Teams wünschen sich das Ganze. Nein, da muss man schon wirklich eine deutliche Mehrheit haben. Deswegen würde ich bei dem Thema im Moment so ein bisschen vorsichtig sein. Das wird sich sicherlich nicht in den nächsten ein, zwei Jahren ändern. Vielleicht wird es mit reingenommen in das neue Collective Bargaining Agreement. Bin ich aber ein bisschen skeptisch, dass da wirklich was Radikales passieren wird. Warten wir mal ab. Ein weiteres Thema, was auch sehr interessant ist und was einige Teams natürlich diskutiert haben wollen, ist das Thema Steuern. Ich denke, warum sollten die NHL-Teams über Steuern reden? Naja, die Teams arbeiten unter ungleichen Bedingungen. Beispiel: in Florida gibt es keine sogenannte State Income Tax. Das heißt, das, was man dort an Gehalt bekommt, ist das, was man auch ausbezahlt bekommt. Es gibt aber in den USA Bundesstaaten, wo es eine State Income Tax gibt, und es gibt in Kanada komplett andere Bedingungen. Das heißt zum Beispiel, was hatten sie jetzt? Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war der Vergleich Jake Oettinger und Igor Shesterkin. Shesterkin hat ja jetzt den höchst dotierten Vertrag für einen Torhüter abgeschlossen, aber netto ist Jake Oettinger, der ein paar Millionen brutto weniger verdient, auf ähnlicher Höhe wie Shesterkin, weil er in Texas eben einfach, glaube ich, gar keine Steuern bezahlt. So, also da sind ungleiche Bedingungen, und da wünschen sich natürlich die Teams, die eben in Bundesstaaten bzw. in Kanada lokalisiert sind, dass dort vielleicht ein Ausgleich geschaffen wird. Dürfte aber eine sehr schwierige Geschichte sein, wenn man zum Beispiel über Tauschgeschäfte nachdenkt. Denn wenn du dann einen Spieler tauscht aus einem Bundesstaat mit No Income in einen mit Income oder mit Income in einen mit No Income, dann wird es schon schwierig, das Ganze durchzurechnen. Also da würde ich sagen, es wird eher einen Salary Cap geben in den Playoffs, als dass beim Thema Steuerausgleich in Anführungsstrichen dort etwas passieren wird. Was ganz interessant war, ich hatte den 32 Thoughts Podcast von Elliot Friedman gehört, und da war es so, dass er das Thema internationale Vermarktung auch angesprochen hat, dass die NHL weiß und sich bewusst ist, dass sie international zweitklassig sind als Liga, muss man so deutlich sagen, wenn man sich anschaut, wie die NFL sich entwickelt hat, auch und vor allem hier in Deutschland, wenn man sich anschaut, wie die NBA auch international unterwegs ist, da ist die NHL einfach nicht so präsent, wie sie das im Vergleich zu anderen Ligen vielleicht auch sein könnte. Und da hat er eben gesagt, naja, man versucht schon und hat auch so ein bisschen in Blickrichtung den deutschen Markt. Und er hat dann eben auch das Ganze so in seinem Podcast so ein bisschen beiläufig erwähnt, hat dann auch gesagt, naja, wenn wir mit Stützte, mit Dreiseitel vor allem, auch sehr, sehr gute deutsche Spieler, und da kann er sich vorstellen, dass die Liga da in den nächsten Jahren hoffentlich mehr machen wird. Natürlich, klar, ne, ganz egoistisch hoffe ich das auch. Und das Lustige war, ich habe das Ganze dann draußen so bei der Gartenarbeit gehört, den Podcast, habe dann da ein bisschen weitergemacht, und mir fiel dann direkt ein, Mensch, wenn die NHL was vermarkten will, warum gibt es nicht mal ein Outdoor-Game in Europa, vielleicht auch in Deutschland, warum denn nicht? Und warum auch nicht da dann wirklich auch eine Serie draus machen? Ich meine, wenn man jetzt gesehen hat, die Global Series in Stockholm zum Beispiel, das waren 4 Mannschaften, 4 Spiele in 4 Tagen. Wenn du sowas irgendwo aufziehen willst, du sparst dir ja dann logistisch auch etwas an Kosten, wenn du zum Beispiel mehrere Teams da hast, wenn du eben eine Eisfläche, die du dann irgendwo aufbauen musst, mehrfach nutzen kannst. Also ich glaube schon, dass das eine Möglichkeit ist, vielleicht jetzt nicht direkt am Anfang in Deutschland, da gibt es sicherlich dann in Schweden, in Finnland vielleicht bessere klimatische Bedingungen. Auf der anderen Seite, was die Stadien betrifft, weiß ich nicht, ob das dann da so viel besser ist, ob man dann nicht vielleicht doch in Deutschland irgendwo eine Arena findet, wo man das Ganze dann machen kann und wo eben so eine Möglichkeit ist. Und interessanterweise hörte ich den Podcast dann weiter, und genau über das Thema wurde dann da auch nochmal gesprochen. Also das ist auch in Nordamerika eine Thematik, die angekommen ist und wo man eben dann auch darüber diskutiert, an der einen oder anderen Stelle international mehr zu machen, international einfach dann auch etwas präsenter zu sein. Und auch da nochmal zurück zum Board of Governors, das ist tatsächlich auch etwas, was konkret dort, aber auch mit den Spielern im Hinblick auf den neuen Tarifvertrag besprochen wird. Die NHL und die Spielergewerkschaft diskutieren darüber, die Preseason zu verkürzen, das heißt weniger Vorbereitungsspiele, dafür aber mehr Saisonspiele zu haben. Und dabei gibt es zum Beispiel die Überlegung, dass man sagt, man geht von 82 auf 84 Spiele, macht dann, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 4 Preseason-Games oder sowas. Und diese 2 zusätzlichen Spiele, da könnte man natürlich drüber diskutieren, dass das dann eben, keine Ahnung, neutrale Spiele sind, in Anführungsstrichen, für einige Teams. Und dass man dann eben sagt, die finden in Europa statt, die finden in Großbritannien statt, in Schweden, in Finnland, dann auch auf dem Kontinent. Und das wäre eben etwas, wo die NHL wesentlich mehr international machen könnte ohne in Anführungsstrichen die reguläre Saison einzuschränken, was dann eben, finde ich, ein sehr, sehr guter Kompromiss wäre. Natürlich ist das für die Besitzer oft etwas, wo man sagen muss, die geben nicht gerne Spiele ab für Europa. Zum Beispiel war in Stockholm das Konstrukt, dass Toronto zwar zweimal in Stockholm gespielt hat, aber nicht ein Heimspiel hatte offiziell, weil die Heimspiele der Toronto Maple Leafs das wertvollste sind, was die NHL hat. Was da an Kohle gemacht wird bei einem Heimspiel der Toronto Maple Leafs, ist das meiste, was pro Heimspiel eben an Umsatz da ist. Und dementsprechend wollte die NHL insgesamt dort diese Heimspiele der Toronto Maple Leafs nicht verlieren. Also das alles sehr, sehr interessante Thematiken rund um das NHL Board of Governors. Dann gab es einen Trade zwischen den Anaheim Ducks und den St. Louis Blues. Und jetzt kann ich erstmal drüber nachdenken. Okay, Anaheim, ja gut, ein Team im Aufbau. Klar, die haben einige Veteranen, die sie abgeben könnten. Waren ja jetzt auch mit Jacob Trouba gerade erst tätig, haben sich den geholt und die St. Louis Blues, Und als ich den Trade gehört habe, dass die St. Louis Blues sich Cam Fowler holen, habe ich schon so ein bisschen gedacht, also Freunde, was soll das denn jetzt? Die St. Louis Blues haben, ich weiß gar nicht, ob sie die älteste, aber eine der ältesten Abwehrformationen, die es überhaupt gibt. Also ich kann ja einmal mal kurz vorlesen, Justin Falk ist 32, dann haben wir Torrey Krug, der ist 33. Wir haben Nick Leddy, der ist aktuell verletzt. Könnte ein Grund sein, warum man sich Cam Fowler geholt hat. Der ist auch 33. Wir haben Colton Parayko mit 31. Und der 39-jährige Ryan Suter rundet das Ganze ab. So, von denen haben viele Eiszeiten über 20 Minuten. Das heißt, sie spielen sehr, sehr viel. Und Nick Leddy scheint längerfristig verletzt zu sein. Torrey Krug ist ja auch verletzt, aber Lignelli scheint jetzt eben auch längerfristig verletzt zu sein und deswegen haben sie sich jetzt Cam Fowler geholt. So, da weiß ich halt nicht, ob das so der beste Deal war. Auf der anderen Seite, die Ducks behalten etwas vom Gehalt. Das heißt, das Gehalt, was sie jetzt Cam Fowler bezahlen, die St. Louis Blues, das ist 4 Millionen, das ist genau das Gehalt, was Nigletti bekommen würde. Also in dem Fall, Nigletti geht auf Long-Term Injury Reserve, das Gehalt zählt nicht zum Salary Cap, aber diese 4 Millionen konnten dann die St. Louis Blues gleich nutzen, um Cam Fowler zu bezahlen. Ansonsten in dem Trade muss ich nochmal reinkommen, es ist ein Viertrunden-Pick, den die St. Louis Blues bekommen und die Anaheim Ducks bekommen einen Zweitrunden-Pick und Jeremy Biakabutuka. Schöner Name. Und bei den Anaheim Ducks ist vor allem das Thema, dass für die Jungen, die vorhanden sind in der Abwehr, einfach jetzt ein bisschen Platz da ist. Wenn man schaut vorne, beziehungsweise bei den Verteidigern, da ist eben dann auch ein Owen Zellweger, der spielen kann. Pavel Mitjukov zum Beispiel, die beiden mal genannt, die junge Verteidiger sind, beide 21, die ein bisschen Spielzeit brauchen. Dazu haben sie natürlich die Veteranen, Trouba mit dabei, Radko Gudas. Also vielleicht eine etwas bessere Mischung jetzt bei den Anaheim Ducks. Ganz interessant, Cam Fowler war 9 Spiele weg von den 1000 Spielen für die Anaheim Ducks. Ich glaube, bei Corey Perry war das damals ähnlich. Der war auch recht nah dran bei 1000 Spielen für die Franchise. Also das ist natürlich insoweit traurig, weil du dann irgendwie nicht da auftauchst. Und ich meine, der wird jetzt geehrt werden für sein 1000. Spiel, aber es wäre natürlich schön gewesen, das noch zu Hause zu haben. Also die Philadelphia Flyers, die haben es, glaube ich, bei Claude Giroux genauso hinbekommen, dass der sein 1000. Spiel gemacht hat für Philadelphia, aber dann eben getauscht wurde nach Florida. Also das wäre vielleicht die schönere Lösung gewesen. Aber in dem Fall, St. Louis hat gehandelt, sie haben auf die Verletzung reagiert. So ganz toll finde ich den Deal nicht. St. Louis spielt jetzt besser unter Montgomery, aber ich weiß halt nicht, ob sie ein Team sind, was Spieler aufnehmen sollte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man ganz deutlich sagen muss, dass die St. Louis Blues unter General Manager Doug Armstrong kein Team sind, was lange irgendwie wartet. Also der macht Deals, die er machen will. Ich meine, er hat früher auch Deals gemacht, wo man gedacht hat, naja, die sind im Playoff-Rennen, da hat er trotzdem Spieler abgegeben, weil er gemerkt hat und wusste, der Spieler verlängert nicht, also hole ich mir lieber einen Gegenwert dafür. Deswegen, er hat jetzt gehandelt, er kann sich bis zur Trade-Deadline die Spieler noch ein paar Monate jetzt anschauen, die da sind, und dann kann er eben handeln und kann zur Trade-Deadline reagieren und sagen, okay, wir haben uns jetzt wieder in eine Position gebracht und können vielleicht noch einen Playoff-Platz erreichen oder eben nicht. Und dann kann ich die abgeben, die wahrscheinlich im Sommer sowieso gehen würden. Also mir ist diese Philosophie sehr viel lieber als das, was eben dann an anderer Stelle passiert, dass man oft abwartet, dass man oft sehr konservativ agiert. Da finde ich das, was St. Louis macht, auch mit im Sommer mit den Offersheets, eigentlich im Moment sehr, sehr interessant, muss ich dann auch sagen. Ob ich das sportlich jetzt so sinnvoll finde, bei Anaheim kann ich es verstehen. Wobei ich sagen muss, was mir an dem Deal halt auch nicht gefallen hat, ich bin der Meinung gewesen, man hätte für Cam Fowler durchaus einen First-Round-Pick irgendwo rausholen können. Aber auch da wieder, sie handeln jetzt, sie schaffen jetzt Spielzeit für ihre jungen Spieler und können dann auch wieder schauen, vielleicht noch in dem einen oder anderen Deal mitzumachen. Von daher interessant und aus meiner Sicht für beide Seiten auch verständlich, dass sie das gemacht haben. Und dann warten wir mal ab, wie sich das Ganze dann auch entwickeln wird. Dann hat die NHL verkündet, muss ich jetzt mal kurz genau die E-Mail raussuchen, dass sie Teams zusammenstellen wollen für das erste Vierteljahrhundert 2000 bis 2024. Also die ersten 25 Jahre dieses Jahrhunderts. Jetzt finde ich die E-Mail nicht von der NHL. Wo haben wir sie denn? Da ist sie. NHL announces plans to select celebrate quarter century teams. Also für das erste Vierteljahrhundert wollen sie Teams wählen. Und zwar nicht, vielleicht auch, weiß ich nicht, das habe ich noch nicht gesehen, vielleicht auch insgesamt für die NHL, aber pro Team / pro Franchise. So, das heißt, sie gehen hin und schauen die letzten 25 Jahre für eine Franchise, also von 2000 bis 2024, was waren da die besten Spieler? Und dann schaue ich mal rein, wie viele das auch sind. Genau, das sind jeweils zwei Teams. Das heißt, das wird ausgewählt von einem Panel of Media, zurückgetretenen Spielern und auch Verantwortlichen aus der Liga. Weiß nicht, wer das jetzt genau ist. Und es werden da gewählt zwei Teams und die bestehen jeweils aus drei Stürmern, zwei Verteidigern und einem Torhüter. Das ist natürlich eine ganz coole Geschichte, wo die NHL eben dann vom 30. Dezember an, da fangen die St. Louis Blues an und die Chicago Blackhawks, die spielen das Winter Classic, deswegen die beiden Teams zuerst, also vom 30. Dezember 2024 bis zum 31. Januar 2025, da endet die Geschichte mit dem Utah Hockey Club, warum auch immer, mit denen, keine Ahnung, also ich kann hier keine, weder eine alphabetische noch eine Standings-Reihenfolge erkennen, warum die NHL diese Reihenfolge gewählt hat. Ist eigentlich auch egal, denn es gibt für jedes Team eben einen Tag, wo das bekannt gegeben wird. Und das finde ich eine ziemlich interessante Geschichte. Natürlich für mich auch ganz nett, da kann man relativ viel Inhalt auch draus generieren. Aber die NHL damit eben jetzt auch mal wieder so ein bisschen, wo sie selber auch sich selber wieder ins Spotlight stellen. Wir haben eben über Vermarktung auch schon was gehört. Also von daher finde ich eine gute Idee. Und bin gespannt, wer da dann bei den Teams so mit dabei ist. Ist ja auch etwas, wo man dann vielleicht auch wieder an der einen oder anderen Stelle diskutieren kann. Gibt sicherlich Mannschaften, wo man sagt, naja, da ist das zweite Team schon nicht so besonders toll. Es gibt Teams, da kann ich mir vorstellen, da könntest du 3-4 Teams zusammenstellen bei den Spielern, die da in den letzten 25 Jahren in den entsprechenden Kadern waren. Wenn man nämlich sich nochmal dran erinnert, wir reden wirklich über die Saisons von 2000 an. Also da sei nur mal erwähnt, dass da eben bei zum Beispiel den Pittsburgh Penguins noch Mario Lemieux irgendwann mal mitgespielt hat. Da hat ein Jaromir Jagr noch mal mitgespielt. Ist natürlich jetzt die Frage, hat das ausgereicht, die Jahre oder die Saisons, die sie noch waren bei den Penguins, um dann in diese Teams mit reinzustoßen. Aber im Kreis derjenigen, die in die Auswahl fallen, sind sie auf jeden Fall mit drin. Also das ist für mich eine ganz, ganz interessante Geschichte und eine gute Idee der NHL da an der Stelle. Ich kritisiere ja häufig, das finde ich eben eine schöne Sache. Also celebrate quarter century teams durch die NHL. Und dann kommen wir noch zu meinen Fernsehempfehlungen für die nächste Woche. Und da gibt es erstmal eine Bonusempfehlung, nämlich für all diejenigen, die sich die Folge sehr, sehr früh runterladen. Ich nehme die jetzt am Montag auf. In der Nacht von Montag auf Dienstag um 2.30 Uhr am Dienstagmorgen mitteleuropäischer deutscher Zeit sind die Florida Panthers zu Gast bei den Edmonton Oilers, das Stanley Cup Finals Rematch. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Partie. Die Oilers mit einem guten Spiel am Wochenende, trotz Fehler von Stuart Skinner gegen die Vegas Golden Knights, und die Florida Panthers in den letzten Wochen auch gut unterwegs. Wird eine interessante Partie sein. zwischen den beiden. Also Dienstagmorgen 2.30 Uhr die Bonuspartie für euch. Stanley Cup Final. Ja, und ein bisschen das Gegenstück und eher so, wir schauen uns mal zwei Autounfälle an, in Anführungsstrichen. Am Mittwochmorgen, 18.12. die New York Rangers zu Gast bei den Nashville Predators, 2 Uhr deutscher Zeit. Und das ist ein Spiel zwischen zwei Teams, die mit zum Enttäuschendsten gehören in dieser Saison. Die Predators im Grunde seit Saisonbeginn und die New York Rangers ja jetzt in den letzten Wochen. Auch da habe ich sehr viel von gesehen, vom Spiel der Rangers gegen die Los Angeles Kings zu Hause am Samstagnachmittag gegen die Los Angeles Kings. Das war dermaßen schlecht, vor allem das zweite Drittel. Also im Grunde, alles, was vor Igor Shesterkin war, mitten im Slot, war wunderbar frei für die Los Angeles Kings. Also die haben dann irgendwann, ich will nicht sagen, dass sie keinen Bock hatten, aber sie haben 5 Gänge zurückgeschaltet, so ungefähr. Und New York hat dann das Ganze noch ein bisschen offener gestaltet. Aber das war schon richtig, richtig schlecht. Also das, eines der beiden Teams muss die Partie gewinnen. New York Rangers bei den Nashville Predators, 2 Uhr Mittwochmorgen oder dann eben im Real Life. Dann auch sehr interessante Partie am Samstagmorgen, 21.12., 1 Uhr morgens. Die Carolina Hurricanes bei den Washington Capitals. Das ist ein Duell einmal innerhalb der Division. Da sind aktuell die Capitals immer noch ohne Ovechkin vorne an erster Position. Die haben auch tatsächlich ein Spiel weniger und trotzdem 5 Punkte mehr als die Carolina Hurricanes, die eben an 3 letzten Wochen auch ja, gar nicht schlecht gespielt, aber Washington sehr, sehr gut unterwegs aktuell. Und das ist ein absolutes Spitzenspiel dann in der Division, auch in der Eastern Conference insgesamt. Also beide Teams sind vorne mit dabei, Washington auf 1 und im Moment, wenn man jetzt nur die Conference-Rankings nehmen würde, sind die Hurricanes auf 4. Also das ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Samstagmorgen 1 Uhr oder eben dann, wie gesagt, auch im Real Life Carolina in Washington. Und dann das einzige Spiel, was vor 24 Uhr dann beginnt, mitteleuropäischer Zeit. Das ist am Sonntagmorgen. Also wenn ihr die Bonuspartie mit den Panthers nicht mitgenommen habt, dann seht ihr sie am Sonntag. Nicht am Sonntagmorgen, sondern am Sonntagabend. 23 Uhr deutscher Zeit. Das Battle of Florida, Sunshine State Derby, wie auch immer man das nennen möchte. Die Panthers bei den bei dem Tampa Bay Lightning. Florida gegen Tampa Bay, 23 Uhr am Sonntag. Also ein schönes Spielchen, wo man dann auch sagen kann, Montag haben ja viele vielleicht auch schon frei als Brückentag zu Weihnachten. Also dementsprechend könnt ihr da vielleicht auch ein bisschen ausschlafen. Sonntag, 23 Uhr, sehr, sehr interessante Partie. Auch da wieder die Florida Panthers gegen die Tampa Bay Lightning. Beide aktuell in den Playoffs. Die Tampa Bay Lightning 4 Punkte hinter den Florida Panthers, aber 3 Partien weniger. Das ist auch ein ziemlicher Unterschied. Also wenn sie das gewinnen und noch die anderen Partien aufholen, sind sie wieder vor den Panthers. Wer hätte das gedacht? Also da sehr, sehr interessante Partien. Und die haue ich vielleicht auch mal mit in die Shownotes mit rein, dann könnt ihr das da noch nachlesen. Ja, und das war jetzt so die erste kompakte News-Ausgabe. Ich bleibe unter einer halben Stunde, finde ich gar nicht so schlecht. Auch für das, was alles beim Board of Governors los war. Und da natürlich, wie auch schon am Anfang, bitte, bitte Feedback, info@sportpassion.de wäre die E-Mail-Adresse. Ansonsten bei den diversen Social-Media-Kanälen, Blue Sky, Twitter, X, Instagram, Sportpassion oder Lars unterstrich Mar suchen, dann solltet ihr mich finden. Shownotes könnt ihr eben auch draufklicken, da sind die Accounts auch hinterlegt. Und dann schauen wir mal, wie ihr diese Folge so fandet. Damit sag ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.